Die Rebellion rollt los. Nicht nur die Bundesregierung erwartet wegen steigender Inflation und drohender Massenarbeitslosigkeit, dass jeder zweite Deutsche auf der Straße demonstriert. Auch die Bundeswehr bereitet sich mit einem neuen Territorialkommando auf Volksaufstände vor. Knapp 2000 Soldaten sollen im Inneren eingesetzt werden. Was kommt da auf uns zu? Wie schlimm sind die Verwerfungen für den Arbeitsmarkt, die durch eine fehlgeleitete Energiepolitik drohen? Und vor allem, wie könnte man diesen Kurs noch ändern? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Mein Name ist Norbert Fleischer. Herzlich willkommen bei Junost. Bei mir sind jetzt zwei Personen aus Mitteldeutschland, die sich mit dieser Frage beschäftigen und die auch tatsächlich darüber Auskunft geben könnten. Und zwar haben wir hier zu meiner Linken Sandra Gabriel. Sandra ist eine ehemalige Mitarbeiterin im Europaparlament und in verschiedenen politischen Aktivitäten unterwegs, allerdings keinen, die rechts sind, sondern sie zählt sich selbst zu den Linken. Darf man sagen, genauer gesagt, freie Linke. Auf meiner anderen Seite Günther. Günther ist ein Unternehmensberater, speziell aus der Chemiebranche, kennt sich bestens aus in den Werken rings um die sachsen-anhaltinische Ortschaft Buna und den ganzen Chemiestandorten, die dort alle sind, mit tausenden Arbeitsplätzen. Ich grüße euch beide.
Hallo, Norbert.
Ja, hallo, ich begrüße dich auch.
Hallo. Sandra, ganz kurze Antwort von dir am Anfang erbeten. Kommt es zur Revolution, ja oder nein?
Also Revolution, es kommt immer darauf an, was man als Revolution sieht. Aber ich denke, es sind Tendenzen da, dass es schon zu einer Systemveränderung führen könnte.
Jo, Günther, du hast es gehört. Was glaubst du, wird es zu einer Situation kommen, die systemverändernd sein könnte?
Also, wenn das so weitergeht, wie sich das jetzt entwickelt hat, dann könnte es für dieses System schon sehr gefährlich werden. Wir hatten ja schon 2008, 2009 die Finanzkrise, wo es den Mittelstand kräftig gebeutelt hat. Aber was sich jetzt hier andeutet, dagegen ist das, was 2008, 2009 war,
Kinderspiel. Lauer Husten, ja, ja. Verstehe, ja. Also die Bundesregierung scheint sich ja tatsächlich vorzubereiten auf ganz schlimme Zeiten, denn wie wir sehen, haben sie eine Bundeswehrzentrale für Aufstandsbekämpfung eingerichtet mit 1.900 Planstellen, die in diesem Territorialkommando, so heißt diese Zentrale, die ebenfalls da in Berlin angesiedelt sein soll, darüber wachen soll, ja, dass die Bevölkerung, wenn sie denn demonstriert, ja nicht über die Stränge schlägt. Wir wollen uns in dieser Sendung ein wenig dieser Frage nähern. Was kommt da auf uns zu? Wie tiefgreifend werden die Erschütterungen sein, wenn hier im Winter tatsächlich das Gas ausgehen sollte, beziehungsweise so teuer sein sollte, dass wir es uns schlicht nicht mehr leisten können. Sandra, du bist ja ja in Halle schon länger unterwegs und bekannt als eine Demonstrantin, zu der gern mal die Polizei kommt und sie mitnimmt und Ermittlungen aufnimmt. Findest du, dass du so gefährlich bist, dass das künftig die Bundeswehr tun sollte?
Ich glaube, das zu beurteilen obliegt dann eher der Exekutive als mir. Also ich finde mich sehr ungefährlich. Ich bin friedlich.
Ist denn das überhaupt, ich weiß nicht, nach meiner Kenntnis war das doch, der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist doch aus Verfassungsgründen bei uns überhaupt gar nicht so einfach denkbar.
Also das Problem ist ja auch, es gab letztens den Gegenprotest gegen Olaf Scholz. Da wurde ja die Frage gestellt, ob demnächst eventuell der Schießbefehl erteilt werden könnte. Und darauf hat Olaf Scholz geantwortet, wer so eine Frage stellt, der wäre ein böser Propagandist. Dabei hat er aber den Vertrag von Lissabon ausgeklammert. Und im Vertrag von Lissabon sind ja mehrere Punkte geregelt, dass ja bei Aufruhr und Aufständen es auch dazu kommen könnte oder auch in Kriegszeiten. Und Deutschland befindet sich de facto durch das Interagieren im Ukraine-Konflikt im Kriegszustand. Das ist de facto so.
Günther, siehst du das auch so?
Ja, ich für mich ist es überhaupt unverständlich. Ich meine, dass so etwas in Planspielen ist, das hätte ich mir nie vorstellen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, was sollen 1900 Polizisten als Soldaten denn anrichten? Denn wenn man sich hier anschaut, das Mitteldeutsche Chemiedreieck, das sind 30.000 Leute in der Chemie direkt beschäftigt, dann sind noch einmal etwa so viele Leute beschäftigt als Kontraktoren, die jetzt für die Chemie zuarbeiten. Und dann kommt ja noch das dazu, dass diese Menschen ja hier irgendwo im Umfeld leben und ihr Leben gestalten müssen. Ich finde das also wirklich Ausdruck äußerster Verzweiflung, was die Regierung hier an den Tag legt.
Okay. Ich würde gerne, bevor wir zu der Chemie kommen, nochmal auf diesen Spruch des einen Fragenden im Bundeskanzleramt eingehen, den Sandra gerade erwähnt hat. Da ging es ja um einen, der den Bundeskanzler gefragt hat, würden Sie denn da den Schießbefehl in Kraft setzen? Wahrscheinlich hat er den aus dem Vertrag von Lissabon gemeint. Und dazu haben wir dann eine ziemlich heftige, ich weiß gar nicht, ob man Kolumne sagen kann oder Beschimpfungsarie von dem ehemaligen Bildkollegen Nikolaus Blome, der also, ach nein, hier steht, es sei in Neuruppin auf dem Marktplatz gewesen, nicht? Der also fragt, ob er den Schießbefehl erteilen würde und es entstand eine winzige Pause, da sprach die Stimme weiter, die Frage ist ernst gemeint. Verdutzt schwieg Olaf Scholz einen Moment, dann antwortet er, schön, dass Sie das nochmal dazu gesagt haben. Der Frager wird sich sicher gedacht haben, was für ein arroganter Politiksack aus dem Westen. Ich dachte mir nur, in your face. Das ist so die Art und Weise, wie man in gewissen Kreisen der Journalie umgeht.
Ja, die hat sich auch sehr weit inzwischen von den Bürgern und von den Interessen der Bürger entfernt, weil das ist für mich kein Journalismus mehr. Das ist Gesinnungsjournalismus, das ist tatsächlich Hofjournalie. Anders kann ich sowas nicht bezeichnen. Da spricht so eine Verachtung heraus dem einfachen Bürger gegenüber. Ich meine, es werden ja viele Menschen sein, die unter der Preisexplosion, unter dem Sanktionierungswahnsinn, unter den Kosten leiden. Ich glaube nicht, dass ein Blome darunter leiden muss. Aber er ist ja auch immer sehr, sehr schön treu auf Staatslinie. Immer so ein bisschen, mal so ganz kleine, versteckte Kritik. Aber ansonsten so eine Verachtung dem einfachen Bürger gegenüber, der vielleicht auch nicht weiß, wie er dann bis zum nächsten Monat klarkommen soll. Oder ja, das ist und halt eben auch dieses typische ostdeutschen Bashing. Der Ostdeutsche ist ja schon seit vielen Jahren ohnehin an allem schuld, das Stiefkind Deutschlands. Kam später dazu, also hat es nicht so viel Rechte wie alle anderen. Und das müssen die Menschen auch sich immer und immer vorhalten lassen von dieser Journalie. Und ich finde das absolut niederträchtig und schäbig.
Ja, dabei sind es ja nicht nur unqualifizierte Kommentare und Protestrufe, die die Politiker ereilen aus unserer Gegend, dem schönen Mitteldeutschland, sondern es sind zum Beispiel die Kreishandwerkerschaft im Halle-Saale-Kreis, die sich in einem offenen Brief gewendet hat an den Bundeskanzler, die also bemängelt, dass man schon 2002 gemeint hat, die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigen zu müssen und am Ende fordert, dass die Gasversorgung gesichert werden soll, und zwar durch die Aufnahme diplomatischer Verhandlungen. Ja, dieser Brief ist nicht besonders groß in den Medien gewesen. Das hat niemanden weiter interessiert. Dabei ist er tatsächlich unterschrieben worden von einer ganzen Reihe von Leuten, Kreisinnungsmeister, Kreishandwerksmeister, Obermeister der Fleischerinnung, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, des Konditorenhandwerks und so weiter und so weiter. Da gibt es noch eine weitere Seite, wo auch nur Unterschriften drauf sind von Innungen. Es sind also sozusagen, es fühlen sich, wenn man von diesem Brief ausgeht, so ziemlich alle Handwerker betroffen von den gestiegenen Energiepreisen. Und besonders betroffen ist natürlich die Chemiebranche, wo ganz viel Energie gebraucht wird. Günther, könntest du mal unseren Zuschauern erklären, warum die Chemiebranche besonders betroffen ist von der Energieknappheit und der Teuerung?
Ja, in der Chemie wird ja Erdgas oder auch Erdöl verwendet als Rohstoff. Ja, das geht über die Raffinerien, die wir ja hier in Ostdeutschland haben, also Schwedt und die Totalraffinerie in Leuna. Und dort werden die Rohstoffe hergestellt, und um die Chemieindustrie zu versorgen. Und dann braucht die Chemieindustrie ja selber noch, das sind alles energetische Prozesse. Also im größten Umfang ist das dann Prozesswärme, die benötigt wird. Und wenn die Rohstoffe teurer wären und über den Umweg dann noch die Prozesswärme teurer wird, dann sind wir in die Samtchemie, also das geht ja rüber bis zu BASF, Bayer, Evonik, wie sie alle heißen, die werden ja alle von diesen Maßnahmen betroffen. Und die Betriebe stehen ja alle im internationalen Wettbewerb und müssen sich im internationalen Wettbewerb behaupten. Und da ist das dann faktisch nicht mehr möglich. Also wenn die Rohstoffe mit einem neunfachen Preis reinkommen, wie das international üblich ist, in den Staaten, wo keine Sanktionen sind, dann braucht man nicht weiter drüber nachdenken. Dann ist die gesamte Chemiebranche vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber in einigen Jahren hier in Deutschland komplett tot.
Mhm. Es gibt ja jetzt schon Betriebe, die tatsächlich stillstehen. Und zwar hat ja der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Haseloff in einer Sendung von Markus Lanz schon verkündet, dass die Firma SKW Piesteritz, ein Düngemittelhersteller wohl, tatsächlich stillsteht, weil er extreme Verluste macht. Kannst du das ein bisschen, du kennst diesen Betrieb, kannst du das ein wenig erklären, worum es da geht eigentlich?
Ja, das SKW Stickstoffwerke Piesteritz, das ist ein Hersteller von Düngemitteln und von Ammoniak. So, und das SKW, das wird deswegen so schlimm betroffen, weil der Rohstoff, das ist Erdgas, und für ihre Prozesswärme verwenden sie auch Erdgas. Und dieses SKW Piesteritz leidet natürlich extrem darunter, wenn diese Preise beides ansteigen. Ja, sie können ja nicht mal auf Erdöl ausweichen. Und dieses SKW Piesteritz stellt ja auch dieses AdBlue her. Und wir können uns ja erinnern, dass Anfang des Jahres schon einmal dieses AdBlue knapp war, weil Piesteritz das nicht produzieren könnte, weil die Kosten zu hoch waren. So, und das hat sich dann haben sie es geschafft, die Preise auf die Kunden umzulegen und haben die Anlagen wieder angefahren. Nur seit dem Anfang des Jahres haben sich ja die Erdgaspreise noch einmal verdoppelt. Und damit sind sie nicht mehr in der Lage, diese Anlage zu fahren. Momentan haben sie einen Stillstand für die jährliche Revision der Anlage und wollen die Anfang Oktober wieder anfahren. Aber wenn die Anlage wieder anfahren, dann machen sie pro Tag 2 Millionen Verlust. Und dann kann man natürlich verstehen, dass sie das dann nicht machen. Dann gibt es überhaupt kein AdBlue mehr. Es gibt noch einen zweiten Hersteller in Deutschland. aber den wird es genauso treffen. Und mit den Düngemitteln ist es dann auch Schluss, also mit den Spezialdüngern, die dort herstellen, diese 0815 Dünger, die kommen ja sowieso aus Weißrussland und aus Russland.
Also Haseloff hat in dieser Sendung verkündet, dass der Wegfall dazu führe, dass Düngemittel unter anderem aus Russland importiert werden müsse, einerseits, weil das von den Sanktionen des Westens ausgenommen sei. Also das heißt, sie können nichts produzieren. Sie haben keine Rohstoffe, um das Produkt überhaupt herzustellen. Und es gibt dann eben auch noch Konkurrenz ausgerechnet aus einem Land, von dem die deutsche Politik meinte, dass es dieses sanktionieren müsse. So kann man natürlich die lokale Industrie totmachen, oder?
Ja, das es lässt sich einfach nicht nachvollziehen. Sind viele Sachen, ja, auch zum Beispiel Diesel und Benzin wird aus Raffinerien aus Weißrussland und wurde aus Raffinerien aus Weißrussland und Russland geliefert. Nur das steht unter Sanktionen, sodass unsere Raffinerien hier in Deutschland mit diesen teuren Rohstoffen Benzin produzieren müssen und dann kommen halt diese Preise raus, die wir an den Tankstellen haben. Ich frage mich sowieso, die haben sowohl Scholz als auch Baerbock haben davon gesprochen, dass diese Sanktionen punktgenau ausgerechnet wurden und ermittelt wurden über längere Zeit. Ja, wieso solche simplen Sachen nicht mit dabei sind, ist nicht nachvollziehbar.
Günther, kannst du Beispiele nennen von Betrieben, großen Betrieben, die alle betroffen sind in deiner Region, möglichst ein bisschen sagen, wie viel da auch Leute arbeiten, bei denen die Existenz auf dem Spiel steht? Von wie vielen Leuten reden wir denn da in der Region, die jetzt alle um ihre Jobs bangen müssen?
Ja, die Preiserhöhungen sind noch nicht in allen Betrieben durch. Das hängt auch damit zusammen, von den lokalen Anbietern von Prozesswärme, von Strom und so weiter. Aber wenn man sich das jetzt bis zum Endpunkt anschaut, dann ist das wirklich desaströs. Nehmen wir nur mal hier den Standort in Buna. Der Standort in Buna, da wird versorgt von Böhlen, dort ist ein Cracker, so nennt sich das Ding. Und von dort wird Ethylen und Propylen geliefert. Und in Buna selber wird dann aus Ethylen und Polyethylen und Polypropylen hergestellt. So, und die Polyethylenherstellung erfolgt durch die Dow und die Polypropylenherstellung der Eigentümer der Fertigung, das ist Paribas, das ist ein brasilianisches Erdölunternehmen. So, beide sind nicht an diesen Sanktionen, von diesen Sanktionen betroffen. Die Dow ist investiert bei der SABIC in Saudi-Arabien und deswegen steht der Standort in Shkopar mit dem Polyethylen mit SABIC direkt mit diesen Ölscheichs in Konkurrenz und die Polypropylenanlage ebenfalls direkt in Konkurrenz. Und was die beiden Konzerne dann machen, ist ja klar, die werden ja nicht irgendwo ihre Produkte mit Verlust produzieren, die verlagern diese Produkte ganz klar nach Saudi-Arabien beziehungsweise nach Südamerika. So, und damit stehen dann die beiden Fabrikationen zur Disposition. Ich schätze mal, die werden das erstmal stilllegen. Und wenn sich das dann nicht bessert, dann steht die Stilllegung bevor. Also so hart und brutal sind die. Ja, das bringt's nicht. Und was dann noch passiert? Die beiden, das sind die Hauptabnehmer der Produkte aus Böhlen vom Cracker. So, und wenn der Hauptabnehmer fehlt, dann ist natürlich auch der Cracker nicht mehr vernünftig zu fahren und dann geht hier die gesamte Region in den Bach runter. Die Chemie ist so vernetzt, da hängt eins mit dem anderen zusammen und das ist wie Domino, ein Stein fällt und alle anderen Steine kommen hinterher.
Gibt es denn eine andere nennenswerte Industrie dort in der Region?
Naja, die Sache ist ja, die Chemieindustrie, das waren ja mal jetzt hier gerade dem Chemie-Dreieck 90.000 Beschäftigte. Und da hat, das muss man den Helmut Kohl zugutekommen lassen, der hat es erkannt, also wenn wir hier die Chemieindustrie in den Bach runtergehen lassen, geht die ganze Region den Bach runter und dann wird es nichts mit seinen blühenden Landschaften. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass diese Rohstoffindustrie, also das mit der Duschbadtrasse, das dort bleibt, dass das Synthesewerk Schwarzheide dort bleibt, und dass eine Raffinerie, eine neue, moderne, hier nach Mitteldeutschland kommt. Weil eine Raffinerie wird normalerweise betrieben an der Küste und nicht mitten im Land. Und da musste der dann nicht ganz legale Entscheidungshilfen mit ins Spiel bringen, damit hier in Mitteldeutschland überhaupt sowas entstehen kann, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben und damit auch das Know-how, was hier erarbeitet wurde über Jahrhunderte oder über Jahrzehnte, erhalten bleibt. Und das ist soweit gelungen und die Standorte, die haben sich auch gut entwickelt und erholt. Alles andere, was wir hier in Halle haben, Maschinenbau oder Karosseriewerk oder Waggonbau, das alles platt gemacht worden. Ja. Also von der Seite her, was hier Maschinenbau, Know-how und Kapazitäten wird, das existiert jetzt nicht mehr. Das ist alles verschwunden. Und ja.
Du bist ja Unternehmensberater für Chemiebetriebe. PCB Unternehmensberatung heißt deine Firma. Was sagen denn die Firmen, die du berätst, zu dieser Lage und zu den Aussichten?
Ja, das also was das ist. Im Moment sind erstmal alle wie vor den Kopf gestoßen. Ja, die müssen ja nun diese Preissteigerung erstmal verkraften. Ja, mich selber hat es ja auch betroffen. Ich habe ja nicht nur hier im Büro, wo ich jetzt hier sitze und wo ich meine Konzepte mache, sondern als Labor, um bestimmte Sachen bearbeiten zu können, habe ich das ja auch noch gemietet. So wenn ich mir das anschaue, was jetzt hier seit April geschehen ist, ich zahle eine Miete, eine Kaltmiete von 190 Euro. Bisher, das waren schon mehrere Steigerungen, habe ich dann Nebenkosten bezahlt, 300 Euro. So, und jetzt haben sich diese Nebenkosten noch einmal erhöht um 460 Euro. Und das sind also 760 Euro, was ich nur als Nebenkosten bezahle für ein kleines Labor, wo man nicht mal 200 Euro für zahlt. Und das betrifft ja die Chemieverarbeiter in noch viel, viel stärkerem Maße. Mhm. Ja, weil das sind alles energetische Prozesse. Wenn die jetzt bloß Blasformanlagen ihre Tüten herstellen wird, ihre Plastiktüten, dann müssen die Blasformanlagen da auf 190 Grad heizen und dann wird ja da Tag und Nacht produziert. Die brauchen ja große Mengen Energie. Und das bei solchen Steigerungen, also es ist unterschiedlich, ja. Also bei mir schlägt es fürchterlich zu, bei denen wahrscheinlich nicht so sehr. Aber wenn ich mehr als Verdoppelung meiner Energiekosten habe, das kann niemand tragen.
Ja, fast eine Vervierfachung, ne?
Ja. Also jetzt die Prozesswärme ist Vervierfachung, ja.
Ja, ich würde gerne Sandra fragen. Sandra, es gibt ja nun die einen oder anderen, nennen wir es, sanften Vorstöße ostdeutscher Kommunalpolitiker, zum Beispiel gab es ja auch aus dem Erzgebirge einen gemeinsamen Brandbrief an Habeck, an dem also nennenswert vor allem der Spiegel fand und natürlich auch die Linkspartei, dass da außer Ihnen auch die AfD mit unterschrieben hat. Ihr habt euch mit diesem, mit dieser Sache beschäftigt. Was hältst du denn von diesen Befindlichkeiten? Da schreiben Kommunalpolitiker einen Brief, in dem sie an den Bundeswirtschaftsminister, in dem sie fordern, dass eiligst Nord Stream 2 geöffnet werden sollte. Und das Einzige, was sozusagen den Medien einfällt und gewissen Leuten in den Linken ist, aber die von der AfD, die dürfen nicht frieren.
Ja, das ist, ich möchte dazu mal sagen, du hattest ja vorhin erwähnt, dass ich im EU-Parlament gearbeitet habe. Und im EU-Parlament läuft das nicht so wie in Deutschland ab. Da werden auch aus allen Fraktionen Sachen unterschrieben oder gemeinsame Anfragen an die Kommission geschickt. Da fragt auch niemand, ob die AfD mit der Union zusammengestimmt hat oder ob die FPÖ mit der ÖVP eine gemeinsame Konferenz macht. Das interessiert da nicht. Und in Deutschland, das ist ein speziell deutsches Problem, da wird dann gesagt, die Linken dürfen etwas nicht unterschreiben, weil die AfD unterschrieben hat. Wenn es doch ein gemeinsames Interesse ist, warum sollten sie da nicht unterschreiben? Das sind Kommunalpolitiker. Die müssen sich vor ihren Wählern verantworten. Die sind nicht so weit hoch oben, wie jetzt ein Ministerpräsident oder wie Bundestagsabgeordnete. Und was würde denn passieren, wenn die Linkspartei auf kommunaler Ebene, die Abgeordneten, da haben es ja verstanden, wenn die dann wirklich sagen, nee, wir unterschreiben nicht für das Interesse unserer Wähler, die uns für soziale Punkte gewählt haben. Wir machen das nicht, weil die AfD, es sind ja wirklich Bürgerinteressen, die vertreten werden müssen. Und ich verstehe seit Jahren eigentlich nicht, warum da immer gesagt wird, nein, wenn die AfD unterschreibt, dann darf die Linkspartei nicht. Das ist so hoch ideologisiert und hat nichts mehr mit echter linker Politik zu tun, wenn man kritisiert, dass sich da Einzelne für die Interessen der Bürger, und es sind drängende Interessen, was da jetzt auf uns anzukommt, auf wirklich alle. Also die Preissteigerungen, die machen nicht vor Linken halt oder vor Rechten halt oder vor dem Bürgerlichen halt. Die werden alle aus der normalen Arbeiterschaft, Angestellte, Rentner, Familien, Alleinerziehende, das wird alle treffen.
Also ich bin ja dafür, wenn wir schon so politisch korrekt sind. Es hat einer festgestellt, dass Rechte und Rechtsradikale tatsächlich, dass die Sauerstoff atmen. Ich bin dafür, beim nächsten Parteitag einen Antrag zu stellen, dass die Linken dann nur noch Methan atmen. Können wir damit das Problem vielleicht lösen?
Ja, es war ja auch der Haseloff von Sachsen-Anhalt. Der hat sich ja ernsthaft in eine Fernsehsendung gesetzt und hat dann davor gewarnt, dass jetzt im Winter, wenn die Not die Menschen eventuell nach draußen treibt, die Kälte, weil draußen ist es dann ja vielleicht genauso kalt wie in den Wohnungen, oder der Hunger aufgrund zusammenbrechender Lieferketten, da hat er vorgewarnt, dass Rechte und Linke zusammen auf einer Straße stehen könnten. Und er hat dann natürlich gesagt, dass ihn das an ganz dunkle Zeiten erinnert. Bei ihm ist das dann absolut legitim, an irgendwelche dunklen Zeiten anzuknüpfen. Das darf der normale Pöbel, der Plebs, der Proletarier, darf das natürlich nicht. Aber er ist ja der gnädige Landesvater, der uns zu sagen hat, wo wir auf der Straße stehen dürfen. Wenn die Leute Hunger haben, und es wird irgendwann der Punkt kommen, wo die Menschen Hunger haben, wo sie frieren, da werden die auch nicht mehr jeden Einzelnen nach seiner Gesinnung fragen. Da ist es auch ein gemeinsames Interesse.
Also es ist jetzt sozusagen, es ist jetzt nicht nur die Kreishandwerkerschaft in Halle und Politiker des Schneeberger Stadtrates im Erzgebirge, sondern auch auf der Insel Rügen fordern Bürgermeister, macht endlich Nord Stream 2 auf. Die sind alle rechts, oder?
Ja, dann werden wir das auf den Demonstrationen, auf den unterschiedlichen Demonstrationen, wo ja die bürgerliche Mittelschicht regelmäßig montags auf die Straße geht und ruft Nord Stream 2 öffnen, dann werden sie ja jetzt alle rechts. Rechts ist zu einem Kampfbegriff geworden, um die Menschen unten klein zu halten. Weil die da oben haben natürlich Angst, dass die unten etwas verändern könnten. Es könnte ja an denen da rollen und irgendwann landen sie selbst unten.
Günther, siehst du das auch so?
Ja, also die, was ich feststellen kann oder was ich feststelle, das ist eigentlich, dass es dort, wo ich jetzt bin, wo es mich ja selbst getroffen hat, dass es dort richtig kocht. Ja, also da ist und da ist dann nichts mehr zu spüren, dass da irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder sonst was dagegen protestiert. Die Menschen sind noch nicht ganz so weit, dass sie sagen, okay, ich gehe auf die Straße. Aber wenn das losbricht, dann scheut sich da keiner, dort seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen, wenn es nicht sogar noch schlimmer kommt. Ja. Denn das ist das, was da jetzt in dem Value Park in Schurba passiert, das ist das ist ja noch nicht das Ende. Ja, das ist eine Zerstörung dieses Standortes.
Gibt's denn da Kündigungen schon ganz konkrete? Gibt's denn da schon Kurzarbeit und so, oder?
Na, das dauert schon noch ein Weilchen, bis solche Geschichten dann kommen, weil was dort entstanden ist, das sind Produkte der zweiten, dritten, vierten und höheren Verarbeitungsstufe. Wenn man jetzt mal Raffinerie mit Stufe 0 bezeichnet, Cracker mit Stufe 1, dann ist das schon eine hohe Verarbeitungsstufe und dann braucht man Chemiefacharbeiter, die das verstehen und die Prozesse leiten können und auch kontrollieren können. Und solche Leute findet man nicht allzu viel. Und da scheuen sich die Firmen schon, solche Sachen da zu machen, dass sie die in Kurzarbeit schicken oder dass sie die sogar entlassen. Das war auch bei der Finanzkrise so. Da haben die Firmen alle ihre Facharbeiter gehalten und versucht, da durchzukommen. Es gab dann auch Hilfen des Staates mit Kurzarbeitergeld und so weiter. Aber wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, ja, und dass kein Ende dort abzusehen ist, dann werden die Firmen gezwungen sein, auch ihre Leute da schrittweise zu entlassen. Das bleibt nicht aus, denn die Firmen müssen ja selber sehen, dass sie diesen ganzen Kram möglichst überleben, denn sonst hat das alles ja keinen Sinn.
Also Günther, ich bitte dich, auf so einen Job, von dem man sich bloß ernährt, auf den kann man doch getrost verzichten. Immerhin hat ja die Frau Strack-Zimmermann von der FDP die Deutschen zu Opferbereitschaft aufgefordert. Also sollten wir doch hin und wieder in Erwägung ziehen, etwas zu opfern. Zitat, wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen, sagte die Verteidigungsexpertin der FDP den Zeitungen. Das wird von uns allen auch persönliche Opfer erfordern. Schwach sollten wir trotz alledem nicht werden. Günther, wenn ich jetzt so etwas lese, muss ich dann glauben, dass jemand, der demonstrieren geht, um nicht frieren oder hungern zu müssen oder sich nicht entscheiden mag, ob er lieber frieren oder lieber hungern will, ob der zu wenig Opferbereitschaft bereit ist aufzubringen?
Man kann natürlich viele Opfer fordern, aber ich hatte vorhin schon mal erwähnt, die Firma Aramco, das ist der saudi-arabische Erdöllieferant, die Erdölfirma, und die haben jetzt die Ergebnisse vom zweiten Quartal diesen Jahres veröffentlicht und die Vorausschau bis Ende des Jahres. So, bis Ende des Jahres wollen sie einen Umsatz generieren von 300 Milliarden. Und von diesen 300 Milliarden sollen 200 Milliarden Euro Gewinn sein. So, und in derselben Verlautbarung kann man dann auch noch lesen, dass die Zusammenarbeit mit Russland und mit Putin sehr gut ist und dass sie das in dieser erfolgreichen Weise weiterführen wollen. So, und wenn das hier jemand in der Chemie liest und solche Sachen werden ja auch verfolgt, dann möchte doch mal bitte die Frau Strack-Zimmermann hierher kommen und das erläutern, warum hier jemand darben soll, damit die Scheichs noch reicher werden.
Die haben ja auch einen gewissen Produktionsvorteil, hast du im Vorgespräch erzählt. Die können die Prozesswärme sozusagen gratis bereitstellen. Kannst du das kurz erklären, warum?
Ja, bei der Erdölförderung, das ist ja nicht nur das reine Erdöl, das ist ja ein Gemisch aus verschiedenen Fraktionen. Und in diesem Gemisch sind dann auch gasförmige Fraktionen mit dabei, was dann halt das ganz normale Erdgas ist. Und dieses Erdgas können die in den folgenden Schritten nicht mitverarbeiten. Und das wird dann abgetrennt und abgefackelt. Und die sind jetzt dann dazu übergegangen, weil das ja, erstens ist es eine Umweltschweinerei, und zweitens, warum soll man das machen? Deswegen fangen die das jetzt auf und stellen damit ihre Prozesswärme her. Also die haben keinen neunfachen Gaspreis wie wir, sondern die haben die Prozesswärme zum Nulltarif.
Ja, hier haben wir mal eine Kurve der Preisentwicklung zu Natural Gas, also Erdgas. Das sind also die Preise hier, die hier aufgerufen werden, zu denen ja die hiesige Industrie das Gas einkaufen muss, wenn sie denn Prozesswärme herstellen muss. Der Preis hat sich vervielfacht in den vergangenen Monaten. Und ja, das sind die Sachen, die die deutsche Industrie dann letztlich lahmlegen. Wenn du jetzt mal schätzen würdest, Günther, wie viele Arbeitslose sind da zu befürchten? Wie viele verlieren ihre Jobs?
Ich bin da extrem pessimistisch, aber wirklich extrem pessimistisch. Das macht die gesamte Chemieindustrie platt. Ich brauche da nicht drüber nachzudenken, dass die einen betroffen sein werden und die anderen nicht. Das wird erst die niedrigen Veredelungsstufen treffen, also Polyethylen und Polypropylen. So, und dann sind die Crackern und die Raffinerien kommen dann in die roten Zahlen, und dann klappt auch alles andere nicht. Dann habe ich keine Tenside mehr, dann habe ich keine Waschmittel mehr, dann habe ich keine Schuhsohlen mehr. Das ist alles, das funktioniert nicht mehr, ja, weil Chemie ist etwas unheimlich Verflochtenes. Ja, das wird aufgebaut von den Crackerprodukten. In der nächsten Stufe werden die Moleküle aufgebaut, die längerkettigen Moleküle. Dann kommt eine dritte Stufe, da wird das wieder miteinander verknüpft, und so geht es weiter. Ja.
Und die fallen alle weg, diese Stufen,
Produktionsstufen. Ja, wenn ich keine Vorstufen mehr habe, fallen die Stufen hinten weg. Ja, die Vorstufen sind ineffektiv, und nur mit ein bisschen Tenside kann ich die Chemie nicht betreiben. Ja.
Könntest du mal von Endprodukten sprechen? Polyethylen, Propylen, Glykol, irgendwas, sind alles Begriffe, mit denen werden die meisten Zuschauer überhaupt nichts anfangen können. Könntest du mal von ganz konkreten Produkten, die dann nicht mehr hergestellt werden können, in Deutschland sprechen?
Ja, das fängt ganz einfach an mit der Plastiktüte, die es bisher in der Kaufhalle gab, gratis dazu oder jetzt für 20 Cent oder 30 Cent. Das ist ein Polyethylenprodukt. Und das Polypropylen, das sind die Joghurtbecher, die ich da in dem Milchregal finde, und ähnliche Verpackungen. Ja, und das geht dann weiter. Das ist dann eine höhere Verarbeitungsstufe. Das sind dann die PET-Flaschen, wo wir unser Mineralwasser drin holen. Und ja, dann alles andere, was wir dann da noch so haben. Schaumpolystyrol kennt auch jeder für die Verpackung. Und ja, dann kommen halt die Produkte noch, die komplizierter sind. Ja, kommt dann nachher die Schuhsohlen, die sind aus EVA, Vinylacetat. Das ist auch hat man Ethylen und Vinyl und das wird dann wieder zusammen geflickt. Und ja, das geht dann weiter, Butadien, dann habe ich meine Autoreifen, Förderbänder, das sind alles dann die Produkte in den höheren Stufen, aber die halt nicht so voluminös sind wie jetzt Polyethylen oder Polypropylen. Mhm.
Also man könnte verallgemeinernd davon sprechen, dass es letztlich außer den nackten Lebensmitteln selbst nichts mehr in der Kaufhalle zu kaufen gibt. Jedenfalls keine verpackten Lebensmittel, keine Schuhe, keine Spülmittel, die in Plastikflaschen verkauft werden.
Ja, es ist ja nicht nur jetzt in Plastikflaschen, das Tensid muss ja auch hergestellt werden. Das ist ein hochkomplexes Produkt, was in einer höheren, was weiß ich, Stufe 7 oder 8 dann nachher auskommt, ja. Aha. Also nicht nur, es geht nicht nur um die Polyethylenflasche, wo das eingepackt ist, sondern das geht um das Produkt selber. Aha. Wahrscheinlich wird es nicht mal Toilettenpapier geben, weil ich ja auch einen Binder für dieses Papier brauche, ja, oder ein Fließhilfsmittel, wenn das hergestellt wird.
So, liebe Zuschauer, ihr habt es gerade von Günther gehört. Das ist das Stichwort, der Toilettenpapieralarm geht wieder los. Es gibt unter Umständen nicht einmal Toilettenpapier dann mehr in der Kaufhalle zu kaufen. Von Zahnpasta ganz abgesehen, Sandra. Ja. Wer die Zähne sich putzen will, ist rechts, oder?
Tja. Im Moment scheint ja jeder rechts zu sein, egal ob man für Frieden ist, ob man für Freiheit ist, ob man für Menschenrechte ist. Ich hatte das jetzt aktuell auch noch, da habe ich mich gegen Rassismus ausgesprochen und dann sieht man Leute in den sozialen Netzwerken, die grüne Logos und so weiter haben, die wirklich ernsthaft behaupten, es gibt keinen Rassismus. Es gibt ihn nicht. Es kommt immer darauf an, wen dieser Rassismus betrifft. Und da wurde ich dann zur Rechten erklärt, weil ich mich gegen Rassismus, gegen Russen ausgesprochen habe. Aber nochmal zu dem Punkt eben mit der Opferbereitschaft. Ich hätte da eine wunderbare Idee, was wir opfern könnten. Wir opfern einfach diese katastrophale Bundesregierung. Und ich denke, das dürfte groß genug sein, dieses Opfer.
Okay. Menschenopfer, ich weiß dann nicht, ob wir schon so weit sind. Die Innenministerin hat ja vor den Protesten gewarnt und stellte eine Verbindung zwischen den womöglich kommenden Demonstrationen Rechtsextremen und Corona-Kritikern her. Dem Handelsblatt sagte sie, natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen. Handelt es sich denn um einen Missbrauch?
Es ist doch wichtig, dass man auf der Straße ist. Also wenn dann immer gesagt wird, da sind irgendwie Rechtsextreme, sollen Menschen, die sich für die Menschenrechte, Grundrechte anderer einsetzen, sollen die immer fernbleiben? Dann kann die Regierung doch machen, was sie wollen. Die können theoretisch ja jedes Mal auch einzelne Rechtsextreme irgendwo hinschicken. Komisch, bei Fridays for Future passiert das nicht oder bei irgendwelchen auf der Straße geklebten Jugendlichen. Da taucht da keiner auf, weil das passt ja auch wieder so in die Agenda, das genauso wie Scholz, der dann da zwei nackte Frauen um sich herum hüpfen hat. Ich glaube nicht, dass ich so nah an den rangekommen wäre, wahrscheinlich, weil ich nicht seine Agenda vertrete. Und damit können die ja jede Demonstration zerstören. Immer mit diesem großen Wort, da könnten Rechtsextreme sein. Das, ja. Und ich verstehe die Menschen einfach nicht, die sich davon weiterhin noch beeindrucken lassen. Es sind so viele Menschen, die jetzt wirklich Sorgen und Nöte haben. Und das wirkt auch nicht mehr bei den Menschen. Dieses ewige Rechts, 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 Rechts. Diese Regierung ist de facto rechts. Sie vertreten keine Friedenspolitik. Das ist rechts. Sie sind zutiefst neoliberal. Sie schränken unsere Freiheit ein. Sie sind autoritär. Das ist de facto rechts. Im alten, im herkömmlichen Sinne. Aber Sie haben es ja schön auf den Kopf gestellt, dass Sie jetzt behaupten, eben von der führenden, von der herrschenden Politik und die vierte Gewalt im Staate, ebenso die Mainstream-Medien, wer jetzt für Freiheit und gegen Autorität und für Friedenspolitik, Friedenspolitik, Frieden mit Russland, war immer ein linkes Thema und jetzt soll es plötzlich recht sein. Und allen wird immer gesagt, wenn du auf die Straße gehst, dann könnten da Rechte sein oder dann bist du rechts. Es wirkt einfach nicht mehr und ich merke das bei allen Gesprächen mit den Leuten draußen, Menschen, die früher nie auf die Straße gegangen wären, die gucken sich das an, stellen fest, dass es eben nicht so ist, wie es in den Mainstream-Medien berichtet wird und die gehen jetzt auf die Straße und es wird auch mehr. Also ich bin sicher, es wird sich um ein Vielfaches darstellen auf der Straße im Herbst und im Winter, wenn diese Politik, wenn diese Regierung nicht mit ihrer katastrophalen Politik aufhört. Weil sie können nicht noch mehr von uns fordern, fordern, fordern. Ich wundere mich ohnehin, warum die das so weit treiben können. Früher, da wären andere Politiker für vergleichbare Forderungen oder Aussagen, die wären längst ihres Amtes enthoben worden. Und jetzt, die können im Moment machen, was sie wollen. Und das ist für mich schon fast sowas römische Dekadenz. Das ist römische Dekadenz. Ich meine, wenn man sich jetzt ja an die Bilder erinnert mit Nancy Faeser, die in die Ukraine fährt, und da vom Balkon aus, nachdem sie kurz vorher durch Butscha gelaufen ist, Sekt trinkt und uns dann warnt, mit wem wir auf der Straße stehen könnten. Da sollte sie doch mal selber genau gucken, mit wem sie da in der Ukraine gestanden hat. Aber wir sind ja das einfache Volk. Und das einfache Volk, das muss sich nicht von denen da oben sagen lassen, mit wem es wo zu stehen hat, wenn es um unsere Grundbedürfnisse geht. Und diese Regierung braucht uns auch nicht zu erzählen, ob wir uns mit dem Waschlappen waschen sollen. Das ist ja nicht unsere Nanny. Das können wir selbst. Dafür brauchen wir diese Regierung nicht. Und dann, oh, ja. Ja, es ärgert mich wirklich, als diese Berichterstattung. Okay. Wie man von diesen Politikern, diesen so dermaßen abgehobenen Politikern verleumdet wird oder eben auch hier was von Vertretern der Linkspartei, Ramelow, Köditz und wie sie alle heißen, da verlautbart wurden. Das ist eine Unverschämtheit. Aber da sieht man auch, die führen sich auf wie Adlige, wie Monarchen, die mit uns machen können, was sie wollen. Das nur als kleine Leistungsressourcen, die nicht aufmucken dürfen, die nicht sagen dürfen. Und ansonsten könnte man ja den Stempel rechts aufgedrückt bekommen.
Mhm. Günther, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass diese Krise, die jetzt kommt, die jetzt droht, schlimmer werden würde als alle anderen zuvor. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann vor allem deswegen, weil die Betriebe, die ihre Produktion ins Ausland verlagern, dann da auch bleiben, oder? Machen die dann hinterher wieder auf, wenn wir dann hier alles im grüne Energie-Wunderland leben?
Also ich bin ja nun über 30 Jahre da in der Chemie tätig. Wenn die Produktion verlagert wird, dann kommen die nicht wieder zurück. Das ist habe ich noch nie erlebt. Ja, man könnte darüber nachdenken, dann andere Sachen zu machen, speziellere Sachen. Aber das sieht man, ich immer wieder ist mein Lieblingsargument da diese SABIC. Ja, die haben da angefangen mit der Grundchemie, weil sie das nicht konnten. So, und die Saudis, die haben nun den Plan, dass sie weg wollen von der reinen Erdölförderung zu höherwertigen Produkten, und die machen das ganz konsequent. Die haben zum Beispiel, ist es für jeden ja bekannt, diese Stegdoppelplanten, das ist Polycarbonat. Das ist schon eine höhere Verarbeitungsstufe. Und da haben die Saudis dort peu à peu sich reingearbeitet. Und sind nun neben Bayer, das ist die Covestro heißen die, ja, Bayer ist ja mehrfach aufgespalten, also neben der Covestro sind die einzigen, die Polycarbonat auf der Welt herstellen können. So, und das ist da weggegangen, das ist von General Electric weggegangen und von vielen anderen, die das hergestellt haben, das kommt nicht wieder zurück, ja. Vielleicht ist noch eine andere Sache, das ist mir jetzt noch so durch den Kopf gekommen, wenn man an das liebste Spielzeug vom Deutschen geht, nämlich ans Automobil, dann wird es ja auch schön lustig. ja, die schönen Wasserlacke, die es da gibt, die ökologisch und umweltfreundlich sind, die kann man zwar aufsprühen, aber die trocknen nicht von selber. Ja, dann braucht man solche Heizstrecken und die sind recht komplex und die sind energieintensiv. So, und die BMW hat dann da schon Überlegungen, wie sie eine Strecke nach der anderen dort lahmlegen kann, um diese Kosten nicht mehr zu haben. Da gibt es natürlich weniger Autos. Das ist dann auch die Konsequenz daraus. Also zurück kommt da nichts.
Also es betrifft ja nicht nur jetzt die ostdeutsche Chemieindustrie, auch die Chefetage von BASF hat ja schon gesagt, dass möglicherweise das gesamte Hauptwerk schließen muss. Da reden wir von 10.000 Arbeitsplätzen, die da auf dem Spiel stehen. Und es ist natürlich ganz klar, wenn Leute nicht mehr arbeiten können und kein Geld mehr nach Hause bringen, dann ist es nicht nur so, dass sie weniger in den Urlaub fahren können, wie man vielleicht erstmal harmloserweise annehmen sollte, sondern insbesondere werden sie dann unter Umständen auch nicht mehr in der Lage sein, ihre Kredite zu bedienen, zum Beispiel eben die fürs Eigenheim. Die Berliner Zeitung hat also darüber berichtet, Risikomanager erwarten, dass Kredite in zweistelliger Milliardenhöhe nicht bedient werden können. Ja, könnte durchaus auch zu einer Bankenkrise führen, habe ich so den Eindruck. Kann man davon ausgehen?
Ja, das war ja schon zur Finanzkrise 2008, 2009. Da war aber der Mittelstand noch gesund. Da haben sich die Banken beim Mittelstand bedient. Ja, die haben Kreditlinien gestrichen und haben Kontokorrentkredite gestrichen, also was für ein Normalbürger der Dispo ist. Da ist dann gestrichen worden und als dann die Firmen in Richtung Insolvenz gegangen sind, weil sie genug Kapital hatten, aber einfach nicht mehr liquide waren, dann sind die Banken großzügig gekommen und haben gesagt, ich rette dich, wenn ich Beteiligung bei dir kriege. So, und damit konnten die sich dann da selber noch ein bisschen aus dem Sumpf ziehen, zusätzlich zu den Programmen, was dann die EZB und die Notenbanken dann aufgelegt haben, aber das ist ja jetzt alles nicht mehr da. Deswegen wird es schon schön heftig werden. Ja, also Geld gedruckt ist genügend, ja, noch mehr Geld drucken, das hilft nicht mehr.
Inflation galoppiert ja bereits, aber vielleicht wird das alles ein wenig leichter zu ertragen, wenn man sich denn eng aneinander kuschelt, gemeinsam stehen oder sitzen in einer der Wärmestuben, die Mecklenburg-Vorpommern plant. Übrigens nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, auch aus Baden-Württemberg gibt es ähnliche Pläne, dass man also Räume einrichten will im Winter, in denen sich die Bürger dann aufwärmen sollen, wenn sie wenn es ihnen in ihrer schimmeligen Bude zu Hause ein wenig zu unbequem wird. Sandra, glaubst du, dass diese Art von Krisenintervention von Erfolg gekrönt sein könnte?
Ich denke eher, dass so eine Berichterstattung, wie sie gerade erfolgt, dafür sorgen wird, dass auch mehr Leute auf die Straße gehen. Und da hoffe ich auch drauf, ich kann das selber eigentlich gar nicht glauben, was ich da jeden Tag an Nachrichten sehe, gerade auch in der Mitteldeutschen Zeitung und dann Wärmehallen, anstatt dass wirklich mal an konstruktiven Lösungen gearbeitet wird, Wärmehallen, wo die Leute dann reingehen können. Wirklich, ich hoffe sehr stark darauf, dass sich die Leute draußen auf der Straße nicht mehr abhalten lassen und dass es ein Zehnfaches von dem wird, was es im Winter gewesen ist. Dass es diesmal richtig viele werden. Weil die da oben, die lassen sich ja von Wahlen nicht aufhalten. Deshalb denke ich auch, dass Parteien das versuchten, jetzt wieder irgendwie zu deckeln. Aber das darf nicht gedeckelt werden. Die Leute können sich gegen solche Vorgänge nur wehren, indem sie außerparlamentarisch alle auf die Straße gehen und wirklich ihren Unmut kundtun. Weil das, sich sowas bieten zu lassen, das wirklich, das geht nicht lange weiter so gut. Und es sollte ja auch nicht knallen. Es muss ja alles friedlich bleiben. Deshalb raus auf die Straße, friedlichen Protest. Je mehr, desto besser. Dann wird die herrschende Politik vielleicht irgendwann mal umdenken, dass sie mit uns nicht alles machen können. Wärmehallen, wascht euch mit Waschlappen, esst weniger, duscht weniger, heizt weniger.
Also nur noch an vier Stellen waschen, um Putin zu ärgern.
So ungefähr, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Solche Sachen werden uns von der Bundesregierung kommuniziert. Wo sind wir hier hingekommen? Mhm. Also ich glaube nicht, dass ein anderes Land beziehungsweise irgendwelche Staatsoberhäupter oder Regierungen so hier in Europa mit den Leuten sprechen könnten. Die Franzosen, die gehen ja schon für weniger auf die Straße. Und die
machen keine Gefangenen, wenn die demonstrieren, das stimmt, ja.
Wenn die einmal richtig losziehen, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. In Deutschland dauert es ja immer etwas länger. Aber vielleicht muss es erst noch härter kommen, damit die Menschen begreifen, was hier gerade vor sich geht. Okay. Weil hier wird die ganze Wirtschaft komplett zerstört, an die Wand gefahren. Der Mittelstand wird kaputt gemacht. Ja, und dann soll man auch noch frieren. Die Leute, die dann ihren Job verloren haben, die können dann hinterher in eine Wärmehalle gehen und sollen sich noch bei der Bundesregierung dafür bedanken, dass ihnen eine Wärmehalle zur Verfügung gestellt wurde. Anstatt mal eine gute Politik auf den Tisch zu legen.
Ja, dazu würde ich jetzt gern kommen. Ich würde euch gern abschließend allen beiden die Frage stellen, was wäre denn die adäquate Antwort? Was, also, wer das jetzt anschaut, unsere Zuschauer mögen denken, ja, die gute Frau und der kompetente Herr, sie können sich beschweren, aber was haben sie denn selbst für Lösungen auf der Pfanne? Vielleicht, Sandra, kannst du mal deine Forderungen, deine ganz konkreten Forderungen, Butter bei die Fische, mal nennen. Was sollte eine Bundesregierung tun, um diese Krise zu meistern?
Nord Stream 2 öffnen, konsequente Friedensverhandlungen anschieben, weil das hat ja alles erst dazu geführt. Deutschland, beziehungsweise die deutsche Regierung, es war ja nicht Deutschland, es sind ja nicht die Bürger. Die deutsche Regierung sollte alles daran setzen, Friedensverhandlungen herbeizuführen in der Ukraine. Und wenn das nicht gewollt ist, dann sich aus diesem Konflikt zurückziehen, neutral werden. Außer es geht um irgendwas anderes. Wie gesagt, Nord Stream 2 öffnen ist eine der grundlegenden Forderungen. Das ist essentiell. Ja.
Weitere Forderungen?
Oh ja, ich hätte einige Forderungen.
Ja, immer her damit, immer her damit.
Gut wäre ja, gerade jetzt, was mit Scholz passiert, man sieht es ja, der vergessliche Herr Scholz, überall bei irgendwelchen Veranstaltungen stehen die Menschen. So verhasst war eine Bundesregierung noch nie. Sie müssen diese Politik ändern. Diese Politik dient nur Wirtschaftsinteressen, also ganz oben, nicht dem kleinen Mittelstand, nicht dem kleinen Arbeiter, sondern nur dem großen Kapital. Sie dienen dem militärisch-industriellen Komplex und nicht mehr den einfachen Bürgern. Die müssen die Bürger mal wieder in den Blick bekommen und da die Interessen und nicht einfach nur, ja, und dann kriegt der mal ein paar Euro oder der oder ihr kriegt Wärmehallen, das ist, wie ich vorhin schon erwähnte, wie ein Monarch, der so ein paar Almosen verteilt. Und wir sind Bürger und keine Almosenempfänger. Wir werden nur noch als Leistungsressourcen betrachtet. Und sie müssen ihre Politik ändern. Sie müssen diese Politik ändern und konsequent die Interessen der Bürger, der einfachen Bürger und nicht die, die ihnen die größten Parteispenden zuschieben. Aber wie gesagt, Nord Stream 2 öffnen wäre für mich halt wichtig und eben aus dem Ukraine-Konflikt raushalten, sich zurückziehen, wenn überhaupt sagen, Friedensverhandlungen, aber ja, am schönsten wäre ja noch raus aus der NATO, aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt für den ersten
Schritt. Okay. Günther, Forderungen?
Ja, da kann ich mich eigentlich nur Sandra anschließen. Um jetzt erstmal diesen allergrößten Irrsinn zu beenden, muss das mit der Erdgasversorgung wieder in die Reihe gebracht werden. Dieses Embargo gegen die Öllieferungen muss beendet werden. Und man muss man muss aufhören und das ist ja auch noch so ein, ich empfinde ich als richtige Schweinerei, dass man den Entwicklungsländern, die keine Erdgaspipelines haben und die auf LNG-Lieferung angewiesen sind, dass man denen die LNG-Tanker abkauft zum dreifachen Preis. Zum Beispiel in Pakistan bekommt überhaupt keine Angebote mehr für die Lieferung von LNG-Tankern. Das wird denen von vornherein weggekauft. Es gibt ja diese Gazprom doch dort Deutschland und die ist ja nun im Staatsbesitz und die hat noch eine Niederlassung in Singapur und diese Niederlassung in Singapur kauft für die Entwicklungsländer Flüssiggas von den Russen ab. So, aber das Flüssiggas landet nicht bei den Entwicklungsländern, sondern das landet hier bei uns im deutschen Speicher. Also das ist schon ziemlich fett und heftig, was da passiert. Andere Sachen, das ist dieser ganze Umweltschutz. Da wird bei uns 7% Biodiesel in den Diesel reingemischt, ohne dass ich das überhaupt verhindern kann. Und damit ich Biodiesel herstellen kann, werden in Indonesien die Urwälder abgeholzt. Also das ist eine so verquere Politik, auch was die angeblich grüne Partei dort veranstaltet. Das hat nichts mit Grün, nichts mehr mit Grün zu tun. Das ist eine Zerstörung unseres Planeten. Also da darf man, das darf nicht so weitergehen. Ja, und aber das erste ist erstmal die Erdgaslieferung wieder in Ordnung zu bringen und das ist Neokolonialismus, was dort mit diesen Entwicklungsländern getrieben wird. Und auch die, wozu muss ich 7% Biodiesel in den Diesel reinmischen? Es gab schon mal Autos, die haben 1,7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und die sind von hier nach Gibraltar gefahren und wieder zurückgekommen mit einer Tankfüllung.
Die waren aber nicht sexy.
Ja, aber das, ich muss mich doch nicht aufspielen. Ja, dann fängt Pakistan an, von 3000 Tonnen Kohle, die sie da pro Monat importieren aus Afghanistan, weil sie Proteste in ihren Ländern haben, importieren die dann 20.000 Tonnen Kohle. Was soll das? Und das verbrennt die in Kraftwerken. Da ist unser schlimmstes Kraftwerk immer noch besser als denen ihr Bestes, ja. Und das ist ein so Irrsinn, das kann man nicht beschreiben, da kann ich mich aufregen darüber, aber will ich heute hier nicht.
Okay, also da haben wir es ganz gut jetzt zusammengefasst. Vielen Dank, dass ihr beide da wart in meiner Sendung. Ich hoffe, wir werden, wenn die Revolution rollt, sozusagen uns widersprechen, denn dass es unter Umständen zu einer größeren Rebellion kommen könnte, das haben wir heute hier gehört. Ich persönlich möchte noch hinzufügen, dass ich auch der Meinung bin, wie Günther, der vorhin gesagt hat, dass diese Krise, die jetzt kommt, schlimmer ist als alle anderen zuvor und aus meinem persönlichen Erleben des Alltags als Journalist. Ich hatte noch nie stärker als in den heutigen Zeiten das Gefühl, dass uns in Deutschland gerade alles um die Ohren fliegt. Wie seht ihr das, liebe Zuschauer? Kommt eine große Rebellion auf uns zu? Schreibt mir bitte eine E-Mail an info@junost.tv oder hackt mir eure Meinung hier unter dieses Video in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich beantworte auch jede einzelne E-Mail. Jo, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr da wart, liebe Zuschauer, an euch auch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.